Hallo und herzlich willkommen auf dem Podcast-Kanal Finanzen Parkett, dein Podcast für die finanzielle Freiheit.
Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu unserem Podcast Finanzen Parkett. Heute haben wir eine Wirecard-Analyse vorbereitet, in der wir mehr auf das Unternehmen, die Produkte, die Kunden, die Finanzkennzahlen und die Zukunft eingehen wollen. Wir bedienen hier uns einer PDF, die hat nämlich der Gerrit von der Investor Relations Seite sich schicken lassen. Also er hat da eine Frau Malgara kontaktiert und gefragt, ob es denn nicht eine Präsentation geben würde in PowerPoint-Form oder ähnlichem. Und glücklicherweise hat uns dann diese Frau auch eine Präsentation oder in dem Fall eine PDF zukommen lassen. Daraus bedienen wir uns aus dieser Analyse hier. Was noch wichtig ist zu sagen, ich persönlich habe mit Wirecard nichts am Hut, Gerrit eigentlich auch nicht, außer er hat, wie wir schon in der Akte Wirecard, also da, wo wir über den KPMG-Bericht gesprochen haben, da hat Gerrit erzählt, dass er sich ein Knockout-Zertifikat gekauft hat, aber nur mit Spielgeld, also mit einem sehr geringen Betrag, auf Wirecard, und er hat quasi auf Long gesetzt, also auf steigende Kurse. Und Gerrit, du kannst jetzt ja mal deine Erfahrung kurz schildern. Wie ist denn das Ganze gelaufen mittlerweile schon?
Also ich hatte das Knockout-Zertifikat, den steigenden Kurs ja gesetzt. Das habe ich bei einem, ja, ich glaube, die Wirecard-Aktie stand da um die 75 Euro, sage ich mal. Also recht günstig aus meiner Sicht. Da bin ich dann zu dem Zeitpunkt eingestiegen. Und jetzt heute, den 28. Mai, ist sie extrem nochmal gestiegen, stand bei 90 Euro. Und zwischenzeitlich in prozentual ausgesprochen waren das dann nachher ja eine Wertsteigerung von 200%. Aber wie gesagt, Knockout-Zertifikate sind sehr risikoreich. Man kann sehr schnell und sehr viel Geld verdienen in einer kurzen Zeit, aber genauso viel auch dann verlieren. Das wollte ich nochmal an dieser Stelle gesagt haben. Deswegen habe ich hier nur Spielgeld eingesetzt. Und wie du auch schon richtig gesagt hast, sonst bin ich auch in keiner Verbindung mit Wirecard, beziehungsweise bin halt nicht irgendwie andersweitig über ein Direktinvest investiert.
Genau, was wir auch noch sagen wollen, in dieser Analyse gehen wir natürlich extrem detailliert auf das Unternehmen Wirecard ein und werden euch einige Zahlen auch nennen zu den Finanzen und so weiter. Da können Fehler drin sein. Wir sind auch nicht perfekt, wir sind keine Maschinen. Das heißt also, dass wir hier nicht in der Haftung stehen, es ist hier lediglich unsere eigene Meinung und die Zahlen können auch falsch sein. Wir wollen auch nicht zum Kauf und Verkauf von Wirecard oder irgendwas anregen. Wir wollen hier lediglich unsere eigene Meinung und euch ein Bild von Wirecard vermitteln, welche Produkte es gibt und noch vieles weiteres, also wie sich der Vorstand zusammensetzt. Also wir wollen einfach so ein bisschen auf Wirecard als Unternehmen eingehen und weniger jetzt mal dieses Augenmerk auf dieses KPMG, was wir schon berichtet haben, und die ganzen Vorwürfe. Wir wollen jetzt einfach mal dieses Unternehmen ganz trocken, wie es momentan früher mal da stand, vorstellen.
Genau.
Und jetzt will ich einfach auch mal sagen, dass wir durchstarten mit der Analyse. Gerrit, ich würde sagen, du fängst direkt mal an mit einer kurzen Vorstellung von Wirecard.
Alles klar, Janik, sehr gerne. Also die Wirecard AG ist einer der führenden internationalen Anbieter elektronischer Zahlungs- und Risikomanagementlösungen. Weltweit unterstützt Wirecard über 20.000 Kunden aus unterschiedlichen Branchen bei der Automatisierung ihrer Zahlungsprozesse und der Minimierung von Forderungsausfällen. Die Wirecard Bank AG bietet Konten- und Kreditkartendienstleistungen sowohl für Geschäfts- als auch Privatkunden und ist Principal Member von Visa, Mastercard und JCB und als Kreditkartenakquirer weltweit aktiv. Der Internetzahldienst Wirecard ermöglicht Konsumenten ein sicheres Bezahlen bei Millionen von Mastercard-Akzeptanzstellen. Außerdem können registrierte Nutzer in Echtzeit miteinander Geld hin und her versenden oder empfangen. Darüber hinaus bietet die Wirecard-Gruppe über die eigene Banklösung in den Bereichen Corporate Banking, Prepaid bzw. Co-Branded Karten sowie Kontenprodukte an, sowohl für Geschäfts- als auch Privatkunden. Laut Wirecard selbst steht der Zahlungsabwickler für ein kontinuierliches Wachstum in den nächsten Jahren. Wirecard gewinnt konstant neue Kunden hinzu und schließt auf nationaler sowie internationaler Ebene fortlaufend neue Kooperationen. Das zweistellige Wachstum des Umsatzes untermauert ebenfalls diese Aussage bzw. den Geschäftsverlauf. Auf die Kennzahlen gehen wir aber, wie gesagt, in dieser Analyse nochmal ausführlicher im Verlauf weiter darauf ein. Wirecard zeichnet sich durch ein aktives Kostenmanagement aus, was sich in einem EBITDA, das heißt Gewinn vor Steuern, von über einem Viertel des Umsatzes widerspiegelt. Für mich heißt das, die legen ganz klar einen hohen Wert darauf, Kosten, in welcher Form auch immer, weitestgehend zu minimieren oder gar nicht erst entstehen zu lassen. Vorschläge oder Entscheidungen werden somit ständig neu bewertet und hinterfragt, was dann wiederum zu einer Gewinnmarge von 17 bis 18% führt. Der Cashflow entwickelt sich somit seit Jahren parallel zum Umsatzwachstum. Er ist Beleg für die Ertragsstärke des Unternehmens. Darüber hinaus verfügt Wirecard über Eigenkapital in Höhe von fast 2 Milliarden Euro, was derzeit einer Eigenkapitalquote von rund 33% im Verhältnis zur Bilanzsumme entspricht. Damit übertrifft Wirecard regulatorische Anforderungen an die Kapitalausstattung von Banken um ein Mehrfaches. Jetzt kommen wir zur Historie und der Aktie. Derzeit hat Wirecard, derzeit heißt, ich beziehe mich hier auf das Jahr 2018, um die 5.200 Mitarbeiter. Der Hauptsitz ist in Aschheim bei München und der Vorstand besteht aus Markus Braun, Alexander von Knopp, Jan Masalek, Susanne Steidl, Jörg Brandt und zukünftig auch Dr. James Freis. Das Unternehmen ist 1999 gegründet und an der Börse notiert worden als Zahlungsdienstleistungsunternehmen. Die Vorgängerfirma bezüglich des Börsengangs war die Infogenie AG und ist seit 2000 an der Börse. Die Infogenie AG war ein telefonischer Informationsdienstleister, der telefonische Ratgeber-Hotlines zu unterschiedlichen Themen anbot. Die AG wurde nach und nach leider zu einem Penny Stock. Und Mitte Dezember 2004 beschloss dann eine außerordentliche Hauptversammlung der Infogenie AG die nicht börsennotierte Wirecard, deren Kerngeschäft die Echtzeitzahlungsabwicklung im Internet mit Risikobewertung war. Durch eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage zum 1. Januar 2005 in die Infogenie einzubringen und Infogenie in Wirecard umzubenennen. Beziehungsweise so wurde die Wirecard durch einen sogenannten Reverse IPO in eine im Börsensegment Prime Standard gelistete Aktiengesellschaft. 2006 kam Wirecard dann in den TecDAX. Im Jahr darauf, also 2017, wurde Wirecard Asia Pacific in Singapur gegründet. 2008 führte Wirecard virtuelle Prepaid-Karten für Online-Zahlungen ein. Dann ist das Unternehmen 2014 nach Neuseeland, Australien, Südafrika und in die Türkei expandiert. Durch den Kauf der Prepaid-Card-Services von der Citigroup ist Wirecard in Nordamerika seit 2006 vertreten. Und außerdem im selben Jahr übernahm das Unternehmen einen südamerikanischen Internetzahlungsdienstleister in Brasilien und hat damit die Expansion nach Lateinamerika geschafft. Im Jahr darauf, 2017, wurde das Produkt Data Services Product Division eingeführt, was ja zu einem extrem weiteren Umsatzwachstum geführt hat. 2018 wurde das Unternehmen in den deutschen Leitindex, den DAX, aufgenommen. Letztes Jahr, im November 2019, hat sich die Softbank an Wirecard beteiligt. Durch den Kauf der AllScore Payment Services aus Peking ist Wirecard seit November 2019 mittlerweile auch in China vertreten. Kommen wir jetzt noch einmal ganz kurz zur Aktie. Wirecard ist an der Börse derzeit 10 Milliarden Euro wert. Das Umsatzwachstum der letzten 5 Jahre beträgt im Schnitt 33%, aber auf die Kennzahlen gehen wir später nochmal genauer drauf ein. Der Gewinn je Aktie der vergangenen 5 Jahre liegt ebenfalls bei 30,6%. Das KGV für 2020 wird auf 15 geschätzt und auf der Hauptversammlung soll dieses Jahr 20 Cent pro Aktie vorgeschlagen werden für die Dividende. Somit liegt bei einem derzeitigen Kurs am 28.05. von 90 Euro die Dividendenrendite bei 0,27%. Die Hauptversammlung wird am 2.07. in diesem Jahr vorgeschlagen. Dann wird Yannick euch jetzt nochmal den Kursverlauf der letzten 3 Jahre einmal genauer erläutern.
Genau, dann will ich jetzt nochmal kurz auf den Kurs eingehen. Also im Juni 2017 waren wir bei 56 Euro. Im Januar 2018 waren wir bei 106 Euro. Im Juni 2018 waren wir bei 156 Euro. Und im September haben wir das All-Time-High erreicht und sind bei 197,50 Euro angelangt. Also wir haben quasi, wenn ihr euch jetzt nochmal kurz Revue passieren lasst, wir haben quasi innerhalb von 1,5 Jahren haben wir quasi fast eine Vervierfachung hingelegt vom Kurs. Hätte man damals verkauft zum All-Time-High. Dann im Februar 2019 waren wir wieder bei 95 Euro, also von 197 auf 95 Euro wieder runter. Wie man sieht, die Aktie ist extrem volatil und deswegen mag ich die Aktie nicht so sehr und da verbrennt man sich sehr leicht die Finger, meiner Meinung nach. Auch vor dem Grund der aktuellen Vorwürfe ist der Kurs extrem volatil. Im Februar 2020 war sie dann wieder zwischenzeitlich bei 150 Euro und jetzt Mitte März war sie bei 83 Euro und im Mai, als der Gerrit sein schönes Knockout-Zertifikat gekauft hat, war sie sogar mal bei 75 Euro. Die Frage ist, wo geht die Reise hin? Ich meine, die Bilanzvorlage wurde jetzt schon wieder verschoben und was da noch weiterkommen wird, wer weiß. Zeit kann man auf jeden Fall sagen, die Wirecard-Aktie ist eine der meistgehandelten deutschen Aktien an der Börse nach Eurovolumen. Gut, jetzt habe ich euch mal den langweiligen Kursdaten ein bisschen genervt. Ich würde sagen, jetzt gehe ich mal auf die Produkte und Dienstleistungen ein, die Wirecard so im Portfolio hat. Wirecard bietet auf Basis einer digitalen Plattform Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen mobiles Bezahlen, E-Commerce, Finanztechnologie, also Fintechs und Mehrwertdienste an. Hierbei kooperiert die Wirecard mit rund 280.000 Unternehmen, also Stand 2018, darunter unter anderem, also bekanntere, die Orange Bank, Rakuten, BASF, Getty Images, da seht ihr immer die Promis, wenn sie auf dem roten Teppich laufen, geknipst, dann Flughafen München, Telefonica, die vor kurzem die Dividende gekürzt haben, Aldi und auch IKEA sind Kunde bei Wirecard. Wirecard gibt Kredit- und Geschenkkarten heraus. Auch virtuelle Geschenkkarten werden über Wirecard abgewickelt. Unterstützt werden unter anderem als Bezahlungsmethode Visa, Mastercard, American Express, Discover, Diners, JCB, Alipay, das sind wahrscheinlich dann chinesische, schätze ich mal. Dann kommt Apple Pay noch und dann kommt noch Union Pay, wird auch unterstützt. Dann kommen wir noch zu dem Mobile Payment oder zum mobilen Bezahlen. Seit 2015 bietet Wirecard eine Lösung an, die nennt sich Boon, also B-O-O-N. Mit der lassen sich Bezahlvorgänge auf einer virtuellen Prepaid Mastercard durchführen. Man muss die Mastercard immer irgendwo aufladen. Ich glaube, das macht man an Tankstellen. Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Ich hätte auch mal so eine Prepaid Mastercard. Man kann quasi diese App sich überall herunterladen. In Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Spanien, Irland, der Slowakei sowie der Schweiz ist quasi Boon verfügbar. Und man kann auch Apple Pay benutzen. Also man kann quasi diese Prepaid Mastercard auch in Apple Pay hinterlegen. Kann sogar Swatch Pay, damit man kann mit seiner Smartwatch bezahlen in der Schweiz, Deutschland und Österreich. Boon ermöglicht quasi kontaktloses Zahlen, was ja momentan jetzt in der Corona-Krise extrem in die Mode gekommen ist, weil Leute haben irgendwie Angst, sich durch Bargeld anzustecken und somit sagen auch die Läden, wir bevorzugen Kartenzahlungen, keine Bargeldbezahlungen. Aber auch im Onlinehandel ist die Bezahlung mit Boon möglich. Genau, und seit 2018 oder Anfang 2018 können sich auch die Nutzer untereinander Direktüberweisungen machen. Ich weiß nicht, was kennt man denn unter Direktüberweisungen zwischen Nutzern? Einmal Quid von der Sparkasse, PayPal gibt es ja auch noch. Fällt dir noch was ein, Gerrit, was man zwischen, also worüber man sich als unter den Freunden Zahlungen austauschen kann?
Bin mir nicht sicher, aber ich weiß nicht, ob, ich glaube, das heißt Sofortüberweisung einfach nur. Ich weiß nicht, ob das auch damit geht.
Ja, da bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher, ja.
Ja,
aber es kommt immer mehr in die Mode, ne? Diese Direktüberweisung, dass man zwar quasi innerhalb von Sekunden so eine Blitzüberweisung macht.
Ja, was ich auch interessant finde, ist, dass man sich poolen kann mit Freunden. Also ich sag mal, wenn man sich wahrscheinlich irgendwie als Beispiel einen netten Abend machen kann oder so oder möchte und irgendwie nachher am Ende des Abends die Rechnung bekommt oder so und derjenige soll bezahlen, dann kann man das Ganze nachher quasi auch immer poolen. Also das heißt, man kann seinen Kumpel mittlerweile dann, wie soll ich das sagen, so finanziell irgendwie unterstützen. Weißt du, was ich meine? Also man wirft quasi Geld in einen Pott und aus diesem
Okay.
Pott bezahlt der andere dann. Und das, glaube ich, funktioniert schon bei PayPal. Und ich finde das eigentlich auch eine interessante Sache. Also es geht immer mehr dahin, auf dieser freundschaftlichen Ebene so eine Rechnung etc. abzuwickeln.
Also ich habe, wenn wir mal weggegangen sind, waren wir, keine Ahnung, bei Real oder so. Ich hatte gerade mein Geldbeutel irgendwie im Auto. Dann hat mein Kumpel einfach gesagt, ja, überweist es mir später einfach per PayPal oder keine Ahnung, die Pizza und so weiter, einfach kurz per PayPal.
Ja.
Ist eine extrem einfache Sache. Unter Freunden kann man sich einfach kurz Geld hin und her senden. Ist ja immer mehr in der Mode. Und deswegen springt Wirecard auch auf diesen Zug auf. Genau. Dann hat Wirecard im Oktober 2019 Boon Planet gestartet. Das ist quasi auch eine mobile Direktbank. Und in diesem Paket erhält man neben einer physischen auch eine virtuelle Kreditkarte und ein kostenloses Girokonto. Die Wirebank AG ist durch die Entschädigungseinrichtung der Deutschen Bank, also man hat quasi auch wieder die Einlagensicherung wie bei jeder Deutschen Bank. Zur Einführung von weiteren Services, also zum Bezahlen, hat sich Wirecard auch mit dem Mobilitätsdienstleister Here Mobility zusammengeschlossen, an dem auch Daimler und BMW beteiligt sind. Wahrscheinlich ist das dann auch was mit diesem, wie sagt man, mit diesem Car2Go und so weiter, also diese ganzen mobilen Carsharing-Anbieter.
Ja, genau,
Da bezahlt man
richtig.
bestimmt auch über solche einfachen Bezahlmethoden, würde ich jetzt mal schätzen. Ich habe selber noch kein Carsharing benutzt. Gerrit, was ist denn deine Erfahrung zum Thema Carsharing?
Im Bereich Carsharing habe ich jetzt auch noch nichts genutzt, aber hier in Lübeck gibt es ganz cool diese Elektroscooter. Das ist ja auch
Ah.
quasi ein mobiler Dienstleister in Form von, ja, diese kleinen E-Scooter, die, weiß ich nicht, maximal 20 km/h fahren oder so. Die habe ich halt mal genutzt, aber die sind, glaube ich, von Voi und die haben auch eine eigene App. Aber in dieser App muss ja auch irgendwie dieser Zahlungsverkehr abgewickelt werden zwischen meinem Bankkonto, sage ich mal, der App und dem Bankkonto von Voi, sage ich mal. Und da wird dann wahrscheinlich auch wieder so ein Unternehmen wie Wirecard zwischenhängen. Vielleicht sogar Wirecard, ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, sowas habe ich dann auch schon mal benutzt.
Genau, da wollen wir jetzt auch nochmal zum E-Commerce-Bereich kommen von Wirecard. Wirecard ist ja nicht nur irgendwie, was jetzt in der Autoindustrie tätig, sondern auch noch im E-Commerce, auch im Reisegewerbe, was wir jetzt ja auch schon bei dem letzten Umsatzbericht zu Q1, glaube ich, hatten, dass Wirecard sich quasi durch die ganzen E-Commerce-Deals mehr oder weniger gut über Wasser halten konnte. Wirecard übernahm zum Beispiel in 2007 die Zahlungsabwicklung und Kreditkontrolle für den Reiseanbieter TUI. Auch in 2014 hat man auch noch KLM onboardet als Kunden. Und Wirecard fungiert quasi als Makler zwischen Käufer und Händler und kassiert dafür dann weniger als 2% des Zahlungsbetrages. Aber was noch viel wertvoller ist für Wirecard, sind die sogenannten Kundendaten, mit denen Wirecard dann auch arbeiten kann und daraus Analysen ziehen kann. Wie wir dann auch noch auf ein späteres Produkt, da werden auch diese Kundendaten noch viel weiter abgecached. Dann kommen wir jetzt mal zu dem Thema Wirecard digitalisiert den Einzelhandel, also das Unternehmen und stützt außerdem den stationären Einzelhandel bei der Digitalisierung. Dabei werden zum Beispiel die Daten von Sensoren, intelligenten Wagen und Kameras mit Datenanalyse und KI-Software verknüpft. Also Wirecard stellt quasi eine App zur Verfügung, mit der die Kunden dann interaktiv durch den Laden geleitet werden. Und es geschieht dann auch ein unsichtbarer Bezahlungsvorgang beim Verlassen des Marktes. Das heißt, der Kunde muss nicht mal mehr an die Kasse gehen und so weiter, sondern der Kunde kauft einfach per App ein. Das wird da alles gescreent, was er gekauft hat. Und wenn er dann rausgeht, hat er quasi über sein Boon-Konto alles Mögliche bezahlt. Er hat keinen Kontakt zu irgendwelchen Kassierern oder ähnliches. Es ist einfach erledigt, das Thema. Was ich eine richtig geile Entwicklung finde. Ich meine, ich gehe da in den Laden, nehme meinen Einkaufswagen, nehme halt kurz die App, klicke die Sachen an, die ich brauche oder habe vielleicht sogar schon einen vorgefertigten Warenkorb und klicke nur noch auf Kaufen und hole mir alles ab. Einfache Sache. Also finde ich eine super Sache so.
Ja, das stimmt.
Dann ist Wirecard auch im chinesischen Zahlungsmarkt tätig. Seit 2015 bietet Wirecard gemeinsam mit Alipay, ich glaube, das ist von
Alibaba.
dem Alibaba, genau.
Ja.
Mir lag es quasi gerade schon auf der Zunge, dieses Wort. aber mir kam es gerade nicht raus. Genau. Und damit können quasi chinesische Reisende ihre gewohnte Zahlungsmethode im Euroraum verwenden. Also man muss jetzt nicht quasi, ja, man muss quasi nicht mal mehr Euros umtauschen, sondern man kann einfach Alipay verwenden, also mit Wirecard zusammen. Und schon kann man hier in Europa einfach einkaufen. Dazu kooperiert Wirecard mit Einzelhändlern wie zum Beispiel Rossmann, Printemps, The Body Shop und Swatch. Seit 2017 kooperiert Wirecard auch mit WeChat. Ich weiß gar nicht, von wem ist denn WeChat?
WeChat ist auch, das habe ich so ein bisschen in
Glaube von
Erfahrung bringen
Tencent,
können.
ne?
Bitte?
Ich glaube von Tencent, oder?
Das kann von Tencent sein, ja, aber es ist auch mega krass etabliert mittlerweile im südostasiatischen Raum. Also du kannst mit WeChat Pay alles Mögliche. Also wie gesagt, du kannst darüber kommunizieren, bezahlen, Sachen buchen, Sachen kaufen, also alles über, sag ich mal, eine App.
Okay, interessant. Genau, und dann haben wir noch Ende 2018 hat Wirecard quasi so einen ersten Pilotversuch gemacht, indem sie in Stuttgart alle möglichen Einzelhändler, Restaurants, Museen und Verkehrsbetriebe mit den Möglichkeiten quasi ausgestattet haben, dass Chinesen einfach über Alipay und WeChat Pay bezahlen können. Und das hat man quasi dann China Pay City genannt, dieses Experiment. Dann ist aber jetzt Wirecard nicht irgendwie nur im E-Commerce, im Einzelhandel oder im Chinamarkt aktiv, sondern auch in dem Thema Fintech, also Finanztechnologie. Wirecard tut quasi seine Banklizenz an viele weitere Fintech-Unternehmen verteilen. Das müsst ihr euch quasi so vorstellen, dass Wirecard mit vielen Fintech zusammenarbeitet, wie zum Beispiel Curve oder Funding Circle oder Lendico. Lendico könnte ich mir fast schon irgendwie vorstellen als so eine Art P2P-Plattform, wo man sich einfach irgendwie als Privatperson Kredite holen kann vom Namen her. Aber ich kenne die Plattform nicht, also ist nur eine Vermutung. Genau, jetzt wollte ich mal kurz sagen, ihr könnt es euch ganz einfach vorstellen, wie diese Solaris Bank AG, wir haben euch jetzt ja schon Trade Republic und die Bison App vorgestellt, die arbeiten ja mit der Solaris Bank AG zusammen. Und die Trade Republic App und die Bison App sind ja beides Fintech-Unternehmen, die haben quasi keine eigene Banklizenz und arbeiten deswegen quasi mit der Solaris Bank AG zusammen, um quasi ja diese Einlagensicherung zu haben, um dieses deutsche Banksystem einfach zu haben oder europäische Bankensystem. Weil ohne Banksystem kann man ja eigentlich fast nichts machen, was mit Zahlungen funktioniert. Auch seit 2019 im April digitalisiert Wirecard auch die Zahlungsprozesse für eine japanische Fluggesellschaft. Ich würde jetzt aber auch sagen, das war schon zu dem Thema Produkten und jetzt wird euch der Gerrit nochmal was zu den Kennzahlen genauer erzählen.
Ich würde aber nochmal ganz kurz auf die Produkte zurückgreifen. Also ich finde es wirklich sehr interessant, dass man hört zwar Wirecard jetzt sehr viel in den Medien, aber das Produkt hat man gar nicht so vor Augen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir ging es aber so und durch die Analyse habe ich jetzt das Unternehmen auch nochmal viel, viel besser verstanden
Ja.
und finde auch an sich diese Dienstleistung, sage ich mal, oder zum Teil ja auch so ein bisschen physische Produkte, die finde ich einfach extrem spannend. Der Markt wird sowieso weiterhin noch wachsen, meiner Meinung nach, bezüglich des kontaktlosen Bezahlens, des einfachen Bezahlens und auch diese Geschwindigkeit in der Überweisung,
Auf
also,
jeden Fall.
beziehungsweise in dieser Zahlungsabwicklung. Und deswegen, ich finde es super, dass wir hier diese Analyse machen, einfach auch, ja, unsere Zuhörer irgendwie vielleicht über unseren Podcast dann an die Produkte und Dienstleistungen, ja, in dem Fall jetzt genauer ranführen zu können.
Ich meine, diese Boon-App, die bietet ja auch einen zentralen Mehrwert. Ich meine, du kannst damit echt brutal viel machen. Es ist einfach einzurichten und du kannst fast überall kontaktlos bezahlen. Und ich meine, es könnte schon die gute Zukunft sein, dass man quasi nur noch über Direktbanken als Kunde quasi fungiert und dann kann man einfach seine Zahlungen abwickeln. Oder man geht in Aldi rein und hat quasi schon seine Rechnung bezahlt und holt nur noch sein Zeug ab. Wer weiß, was die Zukunft
Definitiv.
bringt.
Ja, denke ich auch. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu den Kennzahlen. Ich beginne der Umsatzentwicklung, wie Yannick ja auch in der Einführung bzw. eingangs erwähnt hat, bedienen wir uns hier auf einer mir zugeschickten PDF-Datei bzw. einer Präsentation. Und aus dieser Präsentation von Wirecard sind diese Kennzahlen entnommen worden. Ich würde jetzt einfach mal, wie gesagt, mit der Umsatzentwicklung anfangen. 2013 war das Umsatz bei 500 Millionen Euro. 2016 mittlerweile dann schon bei 1 Milliarde Euro. Und 2018 dann sogar bei 2 Milliarden Euro. Also innerhalb von 3 Jahren hat sich das Unternehmen nochmal um 1 Milliarde beim Umsatz steigern können. Die Zahlen für 2019 folgen dann logischerweise auf der diesjährigen Hauptversammlung. Auf die Kennzahlen bezogen ist es natürlich schon ein außerordentliches Umsatzwachstum. Die Erlöse haben sich in den letzten 5 Jahren quasi mehr als vervierfacht und knapp 25% jährliches Umsatzwachstum war zwischen den Geschäftsjahren 2013 und 2018. Laut diesen positiven Zahlen schafft es Wirecard, wie bereits erwähnt, laufend neue Geschäftspartner aufzubauen und das operative Geschäft nach wie vor weiter auszubauen. Die nächste Kennzahl ist die Kostenentwicklung. Dabei setzen sich die Kosten wie folgt zusammen, also Material, Personal, darunter fallen Lohn, irgendwelche Rückstellungen wahrscheinlich auch an bezüglich nachher der Rente etc. Betriebliche Aufwendungen, darunter versteht man ja allgemeine Kosten wie Rechts- und Beratungskosten, Büromaterial, Reisekosten, Versicherungsprämie und so weiter und so fort. Anteiliges Ergebnis aus assoziierten Unternehmen. Das heißt, ein Unternehmen ist für ein anderes Unternehmen, ein assoziiertes Unternehmen, wenn der Investor auf das assoziierte Unternehmen einen maßgeblichen, aber keinen beherrschenden Einfluss ausübt. Die Kostenentwicklung. 2016 lagen die Kosten bei knapp 720 Millionen Euro. 2017 dann schon bei 1,1 Millionen Euro. Und 2018 bei 1.500 Millionen Euro beziehungsweise 1,5 Milliarden. Aber jetzt kommen wir erstmal zum spannenden Teil, nämlich den EBITDA. Das ist der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibung. Der lag nämlich 2015 noch bei 227 Millionen Euro. Über die nächsten Jahre waren es dann nachher bei 2017 sogar schon bei 410 Millionen Euro. Und 2018 nachher bei 560 Millionen Euro. Das heißt, hier ist eine signifikante und kontinuierliche Steigerung des EBITDAs zu sehen. Und im Schnitt sind das lockere 34% jährlich gewesen. Und ich finde, das ist schon echt heftig, sowas kontinuierlich beizubehalten. In der nächsten Kennzahl geht es um den Jahresüberschuss. Der war 2015 bei 142 Millionen Euro, hat dann sich 2016 extrem positiv entwickelt, um ein Plus von 87% auf 267 Millionen Euro. Aber das liegt laut Wirecard an dem Eimereffekt von Visa. Also 2016 haben sie sich dann noch quasi Visa als Partner geholt und daher dieser Anstieg in dieser Kennzahl. 2017 ging das dann wieder leicht zurück und 2018 war es dann nachher bei 350 Millionen Euro. Die Ertragsentwicklung hält auch hier mit dem starken Umsatzwachstum Schritt und sichert dadurch auch die konstante Profitabilität des Unternehmens. Weiter geht's mit der Umsatzrendite. Die Umsatzrendite ist natürlich auch eine sehr interessante Kennzahl. Wirecard schafft es nämlich, mehr als 17% des Umsatzes jährlich in Nettogewinn umzuwandeln. Die Umsatzrentabilität, auch Umsatzrendite genannt, stellt den auf den Umsatz bezogenen Gewinnanteil dar. Diese Kennzahl lässt also erkennen, wie viel das Unternehmen in Bezug auf zum Beispiel 1 Euro Umsatz verdient hat. Eine Umsatzrendite von 10% bedeutet, dass mit jedem umgesetzten Euro ein Gewinn von 10 Cent erwirtschaftet würde. Das wollte ich noch einmal ganz kurz zur Umsatzrendite erklären für unsere Zuhörer. Im Jahr 2016 lag die Umsatzrendite sogar durch den einmaligen Visa-Effekt bei fast 26%. 2014 und 2015 sogar bei 18%. Und das zeigt ganz klar die hervorragende Effizienz durch deren einzigen Marktposition und der bisherigen Strategie, die sie auch verfolgen. Ich hatte das ja auch eben schon noch einmal meine persönliche Meinung kurz berichtet, dass die Marktposition ist ja klar. Also mir war gar nicht so bewusst, was sie für eine Dienstleistung anbieten, beziehungsweise was sie für Produkte anbieten. Wenn ich mir das, wie gesagt, im Vorwege so durchgelesen habe, dann ist es schon nachvollziehbar, dass sie derzeit noch die einzige oder der einzige auf dem Markt sind mit diesem Portfolio, Produktportfolio meine ich. Dann gehen wir nochmal den Cashflow ein. Die Entwicklung des Cashflows ist kurz gesagt ähnlich zu dem Unternehmenswachstum, nämlich stetig steigend. Und somit ist Wirecard sehr liquide und garantiert damit die Fähigkeit, Zahlungsverpflichtungen jederzeit nachkommen zu können. Und das ist natürlich extrem wichtig, um auch kurzfristige Verbindlichkeiten in einem höheren Ausmaß abfedern zu können. Der Cashflow war 2013 noch bei 108 Millionen Euro und ist über die Zeit bis 2018 auf 500 Millionen Euro angestiegen. In den ersten 9 Monaten, auf das Geschäftsjahr 2019 bezogen, da ist der Cashflow auch bei knapp 500 Millionen Euro. Das Eigenkapital ist von 2013 von 608 Millionen Euro bis 2018 extrem gestiegen, und zwar auf fast 2 Milliarden Euro. Die Eigenkapitalquote sinkt hingegen allerdings, wo sie noch 2013, 2014 bei um die 42% bzw. 54% stand, steht diese nunmehr 2018 bei 33%. Dennoch ist es eine sehr starke Quote und weit über den regulatorischen Anforderungen in diesem Geschäftsbereich. Anders ausgesprochen heißt es dann wiederum, dass das Fremdkapital zunimmt und somit auch die Fremdkapitalquote. Das waren die derzeitigen vorliegenden Kennzahlen. Natürlich lassen sich daraus die weiteren Kennzahlen ableiten. Ich bin doch jedoch der Meinung, dass es an dieser Stelle reichen sollte und eine Bewertung, ob das Unternehmen oder die Aktie für einen spricht und man hier ein Investment durchführen oder eingehen kann, das sollte natürlich nach wie vor jeder selbst entscheiden. Daher ist auch nochmal wichtig zu sagen, wir wollen hier niemanden in seiner Entscheidung beeinflussen und auch niemanden quasi zu einem Kauf dieser Aktie oder zu einem Investment in dieses Unternehmen motivieren. Wie gesagt, die Entscheidung auf dieser Grundlage, die wir jetzt hier bieten, soll jeder seine Entscheidung selbst treffen. Gut, dann würde ich sagen, abschließend gehen wir nochmal oder geht vielmehr Yannick nochmal auf die derzeitige Situation von Wirecard ein, oder?
Ich meine, wir haben jetzt ja sehr viel Romantisches über Wirecard gehört. Die Produkte sind wunderbar. Die Zahlen sind auch wunderbar, aber die aktuelle Situation ist überhaupt nicht wunderbar, meiner Meinung nach. Der KPMG-Bericht hat erstmal die Vorwürfe von der Financial Times waren ja, dass Wirecard quasi Umsatz und Gewinn künstlich aufblustert in seinen TPAs, also diese Drittpartner quasi, die tun quasi dann den Umsatz und den Gewinn massiv aufpushen von Wirecard. Und bis jetzt konnten sie quasi diese Vorwürfe nicht aus der Welt räumen. Und somit stehen diese Vorwürfe weiter. Und ich meine, wenn jetzt da diese Vorwürfe sich bestätigen, sind ja alle Zahlen, die wir bis jetzt genannt haben, dementsprechend weniger wert, würde ich sagen.
Ja.
Und deswegen solltet ihr extrem, extrem vorsichtig sein, wenn ihr jetzt in Wirecard investiert. Aber wie gesagt, an der Stelle auch wieder kauft und verkauft, wie ihr wollt. Wir machen hier keine Anlageberatung. Wir wollen euch nicht beeinflussen. Wir tragen hier nur die Fakten zusammen. Wir sagen auch, dass wir uns irren können in manchen Punkten, dass wir auch nicht immer alles wissen können, dass wir keine Maschinen sind. Aber was natürlich extrem zeichnend ist, ist natürlich auch, dass dieser Drittanbieter, quasi diese TPAs, von denen ich euch gerade schon erzählt habe, sich immer mehr von Wirecard abwenden. Das zum Beispiel als Beispiel zu nennen, dass in Dubai sich dieser Al-Alam, das war ja auch ein ehemaliger TPA, hat quasi einfach seine Aktien verkauft und seine Anteile an Wirecard abgestoßen. Und der Vorwurf von der Financial Times war ja, dass Wirecard seine Umsätze und Gewinne in Dubai und in Irland künstlich aufblüstert. Und jetzt geht der Al-Alam aus Dubai quasi als Drittpartner, verkauft seine Anteile. Ob das jetzt wirklich irgendwie was zu bedeuten hat, und meiner Meinung nach auf jeden Fall hat das was schwer was zu bedeuten, aber das müsst ihr für euch selber entscheiden. Wie gesagt, wir haben dazu auch schon eine Folge aufgenommen. Schaut da gerne vorbei. Die Folge könnt ihr unter dem Namen Hashtag 12 die Wirecard-Aktie in unserer Podcast-Playlist finden. Genau. Ich würde sagen, Gerrit, dann kommt doch jetzt zum Abschluss.
Genau. Falls du weitere Informationen haben möchtest, kannst du natürlich direkt auf unseren Instagram-Accounts kontaktieren. Den Yannick findest du unter dem Namen Finanzenfuchs und meine Wenigkeit Gerrit findest du unter dem Namen Parkett-Hirsch. Unser Podcast wird außerdem auf den bekannten Plattformen wie Spotify, iTunes bzw. Apple Podcast, Google Podcast und Anchor veröffentlicht. Jede Podcast-Aufnahme wird auch unter dem gemeinsamen YouTube-Kanal Finanzen Parkett veröffentlicht. Wenn dir der Podcast gefallen hat, hinterlass uns doch gerne eine Bewertung oder ein Follow.
Schön, dass du zugehört hast und vielen Dank, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Wir verabschieden uns für diese Folge und wünschen dir noch einen schönen Tag. Mach's gut und weiterhin viel Erfolg auf dem Weg zur finanziellen Freiheit. Bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.